Hallo, schönen guten Nachmittag. Wir haben gedacht, das größte Festival, Konferenz der digitalen Gesellschaft, aber ich finde auch zunehmend deutlich demokratisch positioniert, die Republika, kann nicht ohne eine große Veranstaltung zu der Frage Zivilgesellschaft. Was ist sie eigentlich? Warum ist sie so wichtig? Warum steht sie heute unter Druck und was können wir damit machen? Kann nicht ohne. Also wir brauchten das hier heute und ich bin wahnsinnig froh, Siri werdet ihr morgen auch nochmal hören in einem Vortrag, dass ich hier zwei wunderbare Gästinnen sitzen habe, die zu diesen Themen forschen. Also Siri ist tatsächlich in der Metinata-Institut Beauftragte dieser Thematik zu folgen und schaut sich an, wie sich der Umgang mit NGOs und Zivilgesellschaft verändert hat, hat aber eben in Fragen der Demokratie auch promoviert. Und dazu haben wir dann mit Astrid Teitelmann jemand, die sehr in der Aktivität ist. Du bist aber auch promovierte Historikerin und kannst da eben sehr viele Sachen mitbringen, weil ich glaube, heute ist es umso wichtiger zu gucken, was sind eigentlich diese großen Linien und welche Muster können wir auch wieder erkennen, die wir schon mal hatten oder in anderen Kontexten eben vergleichend gut beobachten können, um dann eben rauszugehen mit, was passiert in Deutschland gerade und was können wir damit konstruktiv natürlich tun. Ganz am Anfang, deshalb erstmal das herzliche Willkommen. Neudenken ist so eigentlich der Überbegriff, weil wir gesagt haben, wir wollen uns Zeit nehmen, die Sachen mal ein bisschen und systemisch zusammenzuschauen, die in so Talkshows und verkürzten Formaten sonst gerne hinten runterfallen. Dazu gehört für mich auch immer ein bisschen zu sagen, wer sind denn eigentlich diese Personen und wie sind die da gelandet, wo sie heute sind? Deshalb würde ich euch beide jetzt fragen, ich fange einfach mit dir an, Siri, wie bist du denn bei Forschung zu Demokratiefragen an den Orten, wo du das gemacht hast und vor allem bei diesem Thema Zivilgesellschaft gelandet? Was hat dich da besonders inspiriert und motiviert?
Hallo erstmal, ist das okay, wenn ich so ein bisschen zu euch, also so, habe ich ja das Gefühl eines Gesprächs. wie bin ich auf dieses Thema gekommen? Ich habe Politikwissenschaft studiert und habe da schon relativ früh Tocqueville gelesen. Alexis de Tocqueville war ein Aristokrat, der in den 1830ern nach Amerika gefahren ist und sich quasi diese junge Demokratie noch angeguckt hat und festgestellt hat, dass es Vereine sind, die wahnsinnig wichtig sind, damit diese Demokratie überhaupt funktioniert, weil das sind jetzt meine Worte, nicht Tocquevilles, die Leute da quasi mit so, die nicht mehr in der Ständegesellschaft so rausplumpsen und jetzt in der Freiheit und der Gleichheit leben und das müssen sie irgendwie neu lernen zu koordinieren miteinander. Und da hat er eben schon gesehen, das sind Vereine, sind wahnsinnig wichtig dafür, damit wir das lernen, damit wir prosoziales Handeln lernen und uns gewissermaßen so in den Kooperationen zusammenschließen können und Dinge selbst gestalten. Das ist das eine. Und das andere ist, ich habe für eine gemeinnützige Stiftung nach der Promotion auch schon gearbeitet und habe gesehen, okay, die machen richtig coole Arbeit in Greifswald, im Wissenschaftskolleg. Und gleichzeitig habe ich aber auch gesehen, okay, Stiftungen sind ja so ein total komisches Konstrukt eigentlich. Also es ist so, da entscheidet ein Mann, in der Regel ist es ein Mann, der sehr viel Geld hat für theoretisch die Unendlichkeit, was mit dieser, also ne, den Satzungszweck. Und das ist ja ein sehr undemokratisches Ding erstmal. Und trotzdem sind die aber sehr wichtig für uns. Und das waren, glaube ich, so diese beiden Motive, die mich auf dieses Thema Zivilgesellschaft gebracht haben und was ich jetzt machen darf am Metinata-Institut.
Ja, wir kommen da auf jeden Fall hin, weil viel hat ja auch mit ehrenamtlich oder sich eher prekär engagieren zu tun. Astrid, erstmal noch an dich. Du hast promoviert, zu welchen Themen genau und bist dann ja beim WWF und jetzt bei Campag gelandet.
Genau. Ich habe tatsächlich letztlich über Formen der Wissenschafts- und Technikkommunikation promoviert in der Weimarer Republik, einer Zeit, auf die man auch jetzt immer wieder ganz gut gucken kann. Denn viele Gedanken, die wir auch heute wahrscheinlich fassen werden, sind schon gedacht. Und ich bin sehr über das Engagement für die Ökologie hineingewachsen in, ich sag mal, den weiteren Bereich Bewegung, sich engagieren, weil das ein Herzensthema war, das mir meine Eltern mitgegeben haben. Ich bin ein Kind Mitte der 70er geboren, ich habe viel mitbekommen von großen ökologischen Problemen. Ich bin in der Nähe des Rheins aufgewachsen, der sozusagen eine toxische Giftsuppe war. Und darüber, wie kann man eigentlich einen Status, der unabänderlich scheint, wieder zurückdrehen und zu was Besserem machen. Und dazu verstehen, dass es verschiedene Akteure braucht, dass das nichts ist, was man delegieren kann als Mitglied der Gesellschaft, sondern dass es etwas ist, woran man mitwirken kann auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Und das hat mich dann erst tatsächlich zu einer Bundesstiftung gebracht, der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Darüber bin ich zum WWF gekommen und dann bei Campact gelandet, jetzt vor fast 6 Jahren, weil der Impuls in Zeiten der Krise, der Multikrisen oder Polykrisen, was zu verändern, den Glauben nicht aufzugeben und immer wieder auf diese kleinen möglichen Kipppunkte zu schauen im sozialen Gefüge, wo gibt es jetzt eine Option, doch etwas zum Besseren zu verändern, obwohl die Lage quasi aussichtslos erscheint. Das ist etwas, das mich als rheinische Optimistin sehr reizt und woran ich sehr, sehr gerne arbeite.
Du hast ja jetzt gleich schon 3 so ein bisschen, würde ich sagen, unterschiedlich arbeitende zivilgesellschaftliche Institutionen besucht. Kannst du einmal vielleicht, dass wir einmal das Spektrum aufholen, was ist denn alles zivilgesellschaftliches Arbeiten oder dann eben auch Engagement? Manchmal hat man ja Glück und kann das als Job machen. Mhm. Und dann gibt es ja auch viele, die das wirklich täglich ehrenamtlich machen.
Ja, absolut. Also der freiwilligen ehrenamtliche Sektor ist wahnsinnig wichtig. Ohne den würde, glaube ich, unsere Gesellschaft nicht funktionieren. Man sagt ja immer, der Markt regelt. Ich würde sagen, Zivilgesellschaft regelt und zwar ganz schön viel. Den meisten fällt sofort sowas ein wie vielleicht eine Kleiderkammer von der Caritas, wo dann ehrenamtlich Leute Kleiderausgabe machen. Oder vielleicht auch die Kita, wo dann nicht mehr ehrenamtliche, sondern hauptamtliche MitarbeiterInnen sind. Aber Zivilgesellschaft umfasst ein ganz breites Spektrum von, ich sag mal, sozialem Handeln, wo Menschen sich freiwillig zusammenschließen, unabhängig vom Staat, in so einer Zwischensphäre zwischen Staat, Markt, Privatsphäre zusammen zu handeln, das gemeinsam auf die Beine zu stellen und das nach außen zu tragen. Also es ist eine öffentlich sichtbare Tätigkeit. Das unterscheidet es dann von dem, was ich vielleicht so heimlich in meinem Kämmerchen mache. Und es ist unbedingt gemeinwohlorientiert und es ist zugleich im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten, die wir haben. Also es ist begleitet von einer hohen Akzeptanz für den, ich sage jetzt mal, verfassungsgemäßen Rahmen, die wir haben. Das wären so ein paar klassische Kennzeichen, die ich nennen würde. Also sozial sehr kohäsiv, sehr auf Beteiligung ausgerichtet, auch auf Selbsthilfe ausgerichtet. Und das in ganz, ganz unterschiedlichen Formen. Die meisten Menschen in Deutschland sind Mitglied in mindestens einem Verein, über die Hälfte der BundesbürgerInnen, und die sind in der Regel in Sportvereinen aktiv. Das ist so der totale Klassiker. Und dann gibt es aber, ich sag mal, spezialisiertere Bereiche wie der Alpenverein, ne, zum Beispiel, oder sehr Special Interest Sachen. Und trotzdem haben sie gemeinsam sich für eine Sache gemeinsam zu engagieren.
Bevor wir gleich mal gucken, wieso Gemeinwohl auf einmal so verdächtig geworden ist, Siri, vielleicht magst du noch mal aus der Forschung auch ergänzen. Also wenn man sagt Zivilgesellschaft, wie wird das so gefasst und definiert und von anderen Akteuren und deren Gruppierungen abgegrenzt? Was zeichnet sie eben besonders aus?
Also du hast ja eigentlich alle wichtigen Merkmale bei einer Definition schon genommen. Also es ist eine öffentliche Sphäre, in der wir selbst organisiert, kollektiv, ohne Gewinnabsicht handeln. Und das schränkt uns oder das grenzt uns gewissermaßen ab von staatlichem Handeln, ne? Also wir stehen zum Staat in einem anderen Rechtspflichtverhältnis in der Zivilgesellschaft. Wir entscheiden freiwillig da reinzugehen, ne? Wir entscheiden, in welchen Verein, in welche Initiative wir gehen möchten. Das ist übrigens auch was, was uns eben nebst der Nicht-Gewinnabsicht auch von der Wirtschaft ein bisschen abgrenzt. Denn wir wissen alle, jeder von uns muss arbeiten. Also es sei denn, es gibt da ganz, ganz wenige, die es vielleicht nicht machen müssen, aber in der Regel müssen wir alle arbeiten. Und das grenzt es auch von der Familie ab, ne? Auch die kann man sich ja bekanntermaßen nicht aussuchen. Zivilgesellschaft können wir uns aber aussuchen. Und aus diesen Merkmalen gewissermaßen ergibt sich diese Qualität, die wir haben, die Freiwilligkeit. Die bildet dann quasi die Selbstwirksamkeit, die wir suchen. Also wir machen etwas, wir entscheiden uns dazu, etwas zu tun und wir entscheiden uns, etwas kollektiv zu tun. Das heißt, das hat diese prosoziale Komponente dann. Wir merken auch, wir können es nicht alleine, wir können es nur gemeinsam. Das heißt, wir sind so geworfen in diese Gemeinschaftlichkeit und merken das dann, alleine geht's halt nicht. Und das ist schon mal ein sehr guter Wert für sich, Und diese Selbstwirksamkeit entsteht in dem Moment, wo dann etwas entsteht. Du hast das Kita zum Beispiel als Beispiel angeführt, wenn dann da tatsächlich eine Kita steht und sie funktioniert. Oder man sieht, okay, der Fluss ist jetzt sauber, nachdem er lange Zeit verdreckt war und so. Und das ist eben das, was Zivilgesellschaft auch so, so schützenswert macht und so interessant auch.
Also faszinierend ist ja, Gemeinnützigkeit hat ja tatsächlich, also all die Organisationsformen haben ja auch eine Form von Berichtspflicht. Ich muss das ja regelmäßig auch darlegen, ob ich die Gelder oder das, was wir getan haben, tatsächlich im Sinn und Zweck dieser Gemeinnützigkeit orientiert habe und was man getan hat. Und dann wird so ein bisschen so getan, als wäre das irgendwie so ein politisches Vorfeld von Parteimobilisierung. Das hören wir jetzt ja zunehmend. Ich würde jetzt so ein bisschen einsteigen in das, wie diese Gemeinnützigkeit und diese Gemeinwohlorientierung, wie die jetzt gerahmt wird, als wäre das auf einmal verdächtig geworden. Also mir zumindest fällt das auf, wenn man sich sozial engagiert, ist das immer automatisch links und hat dann auch was mit den linken Parteien zu tun. Und wenn man sich ökologisch organisiert, ist das immer automatisch grün versifft und hat dann eben auch mit irgendeiner Partei zu tun. Und diese ganze Erzählung von Deep State ist da ja total relevant, als wären das Vorbauorganisationen für ein politisches Projekt. Wie nehmt ihr das wahr? Also seit wann spürt ihr das? Ist das schon lange so? Wann hat das rasant zugenommen? Also aus meiner Sicht ist es ja gerade intensiviert. Und wie geht ihr damit um, da eben klar zu benennen? Nein, also Gemeinnutz denken wir uns ja nicht aus, sondern das ist ja auch irgendwo verfasst.
Das ist richtig. Zunächst mal, Campact hat die Gemeinnützigkeit verloren, 2019. Das kann ich gleich nochmal erzählen. Es gibt uns wahnsinnig viel Freiheit, Dinge zu tun, die andere, die nämlich dem Gemeinnutz unterworfen sind, nicht mehr haben. Denn Gemeinnützigkeit, vielleicht ganz kurzer, leicht langweiliger Exkurs, kommt aus der Abgabenordnung. Das heißt, das ist ein Steuersystem. Das ist nichts Moralisches, das heißt nicht, dass es irgendwie eine besonders gute Organisation wäre. Das heißt, dass sie bestimmte Kriterien aus dem Steuersystem erfüllt, jetzt mal sehr vereinfacht gesprochen. Und die müssen zu der Satzung passen, die eine Organisation hat. So. Und es gibt bei dem Thema Zivilgesellschaft so ein Phänomen, wo ich sage oder sagen würde, Zivilgesellschaft an sich ist urdemokratisch und in ihrem Kennzeichen ist sie gegen die Personalisierung von Macht. Warum? Weil es eine, aus Perspektive eines vielleicht eher autoritären Denkens, eine sehr amorphe, schwer zu steuernde Masse ist. Die Leute vereinigen sich überall, die machen das. Wir haben Vereinigungsrecht, Artikel 9 Grundgesetz, wir haben eine Versammlungsfreiheit, Artikel 8 Grundgesetz. Die dürfen das einfach machen. Und die machen das unter anderem, und so komme ich zu deinem Punkt, ab wann hat das eigentlich zugenommen? Die haben das zum Beispiel gemacht, diese Biester von Bevölkerung, als die Union mit der AfD gestimmt hat. Die hat das gemacht, als die Korrektivrecherchen rauskamen und hat sich gegen eine bestimmte Art und Weise von Politik, von Gebaren gewendet und hat das zu Hunderttausenden gemacht. Was kann ich tun in so einem Moment, wo ich als vielleicht nicht ganz so offene, nicht ganz so kritikfähige Politik mit Massenprotesten konfrontiert werde? Ich kann sagen, das stimmt gar nicht, das waren nicht so viele. Ich kann sagen, die sind alle gesteuert. Die bekommen ja auch Geld. Das sind alles Vorfeldorganisationen. Ich kann auf ein System zurückgreifen, das wir in den USA sehr stark gesehen haben, was oft unter diesem Framing autoritäres Playbook läuft, und kann sagen, Zivilgesellschaft pauschal ist irgendwie nicht ganz okay. Die bekommen Gelder von euren Steuergeldern, werden die finanziert, dass überhaupt nicht alles an Zivilgesellschaft Geld bekommt, schon gar nicht aus öffentlichen Töpfen, sei mal dahingestellt. Ich kann behaupten, sie seien gesteuert, das sei eben nicht aus der Mitte der Gesellschaft eine Bewegung, sondern es sei illegitimer Protest. Und wir haben sehr stark beobachtet, dass ab dem Moment, wo diese großen Bewegungen entstanden, zum Teil die größten Demonstrationen für einzelne Städte, die es in der Bundesrepublik je gegeben hat, dass in dem Moment sozusagen dieses Narrativ auftauchte. Und es tauchte auf, aus unserer Perspektive, eigentlich auf drei Ebenen. Es tauchte zunächst auf in, ich sage jetzt mal, rechtspopulistischen, rechtsextremen Medienimitationen. Ich werde den Namen der Plattform jetzt nicht nennen, aber ihr wisst vielleicht, wer gemeint ist. Es tauchte dann auf in zunächst in der Welt, also im Springer-Kosmos. Und dann hatten wir 551 Fragen der Unionsfraktion, unterschrieben unter anderem von unserem heutigen Innenminister und von unserem heutigen Bundeskanzler. Und in dem Vorwort zu diesen 551 Fragen war ein Text aus der Welt zitiert, in dem es um das Deep State-Narrativ ging. Daran sieht man schon, es sind nicht unbedingt zufällige Gegebenheiten, sondern das Ganze hatte System. Also Delegitimierung ist etwas, was sehr stark als System funktionieren kann. Und man muss vielleicht dazu noch wissen, dass nur 2% in der Zivilgesellschaft sich tatsächlich per Satzungszweck für Politik einbringen, für Demokratiebildung. Das ist sowieso schon echt wenig. Und man muss wissen, dass in unserer Verfassung vorgesehen ist, dass der Staat die Aufgabe hat, die Demokratie zu schützen. Es ist kein Hobby, es ist nichts Freiwilliges, es steht in unserem Grundgesetz. Es muss die Demokratie geschützt werden. Das ist übrigens auch neben den Grundrechten, die Würde des Menschen ist unantastbar, nicht die Würde des Deutschen ist unantastbar, sondern die Würde des Menschen ist unantastbar, ist auch dieser Artikel etwas, das nicht geändert werden darf. Auch das steht im Grundgesetz, Artikel 79,4. Es gibt Elemente in unserem Grundgesetz, die, egal wie die Mehrheitsverhältnisse sind, aus dem Gedanken des Grundgesetzes unveränderbar sind. Aus der Lehre, dass auch aus demokratisch gewählten Parteien Parteien werden können, die die Demokratie zerstören. Und das ist die Lehre, die die Mütter und Väter des Grundgesetzes noch sehr präsent hatten.
Siri, wenn wir das nochmal aufklappen, ne? Dieses Gemeinnützigkeit bedeutet ja einfach nur, dass ich dann steuervergünstigt arbeiten kann und ich kann Spendenquittungen ausgeben, habe aber dann eben diese größeren Auflagen. Haben alle NGOs oder zivilgesellschaftlichen Organisationen, die vom Staat Geld bekommen haben, die dann in diesen 551 Anfragen ja auch direkt abgefragt wurden, es war auch interessant, welche nicht abgefragt wurden, sind die alle dann eben in dieser Gemeinnützigkeit oder können auch Organisationen vom Staat Geld bekommen, die dem nicht unterliegen? Also bei Stiftungen ist es ja häufig ziemlich klar, die sagen, wir geben primär an diejenigen, die gemeinnützig sind.
Es gibt ja auch gemeinnützige Stiftungen.
Ja, genau, die meisten sind ja selbst eben gemeinnützig. Und wie wichtig scheint dir das? Also ist das ein relevanter Anteil? Kann man das dann klarer auch argumentieren? Guck mal, die Transparenzauflagen sind ja ganz andere. Oder würdest du sagen, nee, das ist einfach nur aus der Finanzierung heraus die Orientierung, wofür wir uns organisieren und dass das eben im Sinne des Gemeinwohls ist, ergibt sich dann eben aus den Satzungen ja auch nochmal. Und da bemühen sich ja die meisten darum, möglichst viel Transparenz zu schaffen. Hast du den Eindruck, der Druck geht vor allem, wenn wir jetzt auch das Programm Demokratie leben, ist ja gerade so in der Debatte, auf die tatsächlich staatlich auch unterstützt werden? Oder würdest du das breiter fassen?
Also mein Eindruck war, da ging total viel quer und sehr unsachlich quer. Man wurde viel zusammengeschmissen, auch in der kleinen Anfrage, da waren nämlich Organisationen dabei, die keine, also man muss, glaube ich, mal ein bisschen abschichten, in Zwiebeln gucken, also öffentliche Förderung, beantragt man öffentliche Förderung, das ist nochmal was anderes, als wenn ich gemeinnützig bin. Und dann allein diese beiden Organisationstypen, wenn man so möchte, die waren schon drin, dann waren auch Organisationen drin, die weder noch haben. Ne? Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, du hast gesagt, ihr habt keine Gemeinnützigkeit, im Zweifel habt ihr auch keine öffentlichen Mittel.
Nein,
haben wir nicht. So, ne? Und das heißt, die haben dann erstmal alles in einen Pott geworfen und darüber eben dieses große Fragezeichen, ja, wie politisch darf eigentlich Zivilgesellschaft sein, gelabelt. So, ne? Und wenn wir uns zum Beispiel angucken, wie sich so eine durchschnittliche Organisation finanziert, dann ist das in der Regel mit einem Diversifizierungsmix. Das heißt, die meisten Organisationen in Deutschland sind ja Vereine, eingetragene Vereine, das sind über 650.000 in Deutschland. Das heißt, da sind die Mitgliedsbeiträge einfach eine wahnsinnig wichtige Quelle. So. Und wir kommen bei dem Mix dann irgendwie auf 11% öffentliche Förderung oder so. Also es ist, ne, man muss dann, wenn man in die Daten genauer reinguckt, dann sieht man, größere Organisationen haben in der Regel größere Anteile. Aber so, man sieht schon, das ist vielleicht auch gar nicht so ein großer Grund, da so aufzuschreien. Wenngleich ich nicht sagen will, dass das natürlich für viele Organisationen nicht enorm wichtig ist, dass es so Förderrichtlinien wie Demokratie leben gibt. Das auf keinen Fall. Also das war sehr, sehr wichtig, um eine entsprechende Struktur aufzubauen. Und umso fahrlässiger finde ich es, wenn man jetzt diese Strukturen einreißt, ohne drüber nachzudenken, was das bedeutet, weil der Sektor ist ein sehr prekärer. Und da kommen wir auch so hin, einer dieser Vorwürfe war ja immer so, da beräuchern sich die Organisationen, ja, die machen keine Ahnung, die fahren dann alle im Ferrari oder so. Das ist halt totaler Quatsch, wenn man mal in diesen Arbeitsmarkt reinguckt und sieht, das ist ein wirklich prekär aufgebauter Sektor. Da arbeiten die meisten in Teilzeit, die meisten Frauen, und zwar über Programm, Projekt finanziert, das heißt befristet. Das ist kein geiles, also jeder von Ihnen, der schon mal irgendwie so Anträge gestellt hat, weiß auch das ist nicht versteuerungssteuerpflichtig. Also das ist nichts, was man sich, glaube ich, aussuchen kann, wenn man irgendwie eine andere Finanzierungsquelle hätte.
Also Aufwand zu Antragstellung, zu Ertrag ist da immer sehr, sehr interessant. In der Wissenschaft ist es inzwischen ähnlich.
Die Einkommen, ja. Also wenn wir das vergleichen, was Leute verdienen da in dem Sektor, das ist weniger als in der Wirtschaft und weniger auch als im öffentlichen Dienst. Und dann ist es halt noch befristet und so. Also die Leute machen das nicht, weil sie da so die wahnsinnigen Karrieren hinlegen und so wahnsinnig viel Geld verdienen, sondern die machen das, weil ihnen das Sinn gibt. Das wissen wir durch genug Erhebungen. Das ist wirklich das Movens, was da die Leute reinzieht, um im dritten Sektor zu arbeiten. Das ist, ich will etwas mit Sinn machen. Ich will etwas mit machen, was irgendwie mir meine Anwesenheit auf der Welt vielleicht ein bisschen besser erklärt.
Ja. Darf ich da ganz kurz rein? Ja. Weil was ich so spannend finde, ist die Dissonanz zwischen dem, was man im dritten Sektor verdienen kann und dem, was er an Wertschöpfung bringt. Es gibt eine Untersuchung aus Österreich, die haben sich angeschaut bei ungefähr 283.000 festen Verträgen in der Zivilgesellschaft in Österreich, wie viel Bruttowertschöpfung ist das? Und da sind sie auf 12 Milliarden gekommen. Und wenn man dann noch die freiwilligen Arbeit, die nicht bezahlte, dazu nimmt, dann kommen nochmal 10 Milliarden drauf. Für Deutschland haben wir so eine Schätzung nicht, aber wir wissen, wir haben ungefähr 3,7 Millionen Verträge, Hauptamtliche. Wir haben ungefähr 17,5 Millionen Menschen im Ehrenamt in Deutschland. Und wenn ich dann noch dazu nehme, es gab so von 2020 ist so eine konservative Schätzung, was Freiwilligenarbeit an Wertschöpfung leistet für die Bundesrepublik. Und da kam man auf die Summe von 32,5 Milliarden. Und das, wenn man das dann vergleicht mit den angeblichen Honigtöpfen, an denen die Zivilgesellschaft hängt, dann ist das natürlich total irre. Und wenn man dann noch schaut auf diese Unterstellung des großen Einflusses von Zivilgesellschaft auf Politik, weshalb sie ja zurückgedrängt werden müsse, und dann sich aber anschaut, wie der Zusammenhang ist zwischen zum Beispiel den Einflussmöglichkeiten von Zivilgesellschaft, ich sag mal, in Sachverständigengremien zu partizipieren. Da gibt es eine wunderschöne Aufstellung drüber, dass nur 14% auf Bundesebene aus NGOs kommen. Wenn der Bund also ein Sachverständigengremium einberuft, dann sind da mit viel Glück 14% aus der Zivilgesellschaft dabei. Und 33% aus der Wissenschaft, ne, da säst dann du vielleicht, Maja, und dann gibt es noch so um die 30% aus der Wirtschaft. Das ist einfach ein totales Ungleichgewicht. Und jetzt haben wir noch nicht über Lobbyausgaben im Wirtschaftsbereich gesprochen. Das käme dann noch.
Hast du da noch eine schicke Zahl für uns?
Ja, ich habe eine ganz schöne Zahl. Los. Lobbycontrol schaut sich immer an, wie ist anhand des Budgets, das laut Transparenzregister angegeben wird. Wie ist denn da so die Verteilung? Die Top 100, wer sind das denn so? Und zu unserer großen Überraschung, wie viele sind denn da wohl aus dem zivilgesellschaftlichen Bereich? Es sind gerade mal 7 Organisationen, die da drunter sind. 84 kommen aus der Wirtschaft. Und das Budget derer aus der Wirtschaft ist noch mal viel, viel höher als das Mini-Budget, was dann Organisationen wie zum Beispiel Campact, wir sind da drunter, damit einbringen können. Das heißt, auch dort ist die Verschiebung zwischen dem, was möglich ist, rein monetär möglich ist und an Woman Power, weil es sind tatsächlich häufig Frauen, die in der Zivilgesellschaft tätig sind, und dem, was Konzerne bewegen können, das ist ein totales Ungleichgewicht. Und in dieser Situation geht man pauschal auf die Delegitimierung von Zivilgesellschaft.
Vielleicht erzählst du uns noch ganz kurz, warum ihr bei Campact, Finanzwende hat das ja auch gemacht, sich entschieden, aus der Gemeinnützigkeit rauszugehen, bevor wir dann fragen, warum ist es denn dann so eine Bedrohkulisse? Mhm. Ne?
Also. Okay, also bei uns war die Situation, wir haben uns darauf vorbereitet. Wir wussten, dass das passiert, nachdem der Bundesfinanzhof ATTAC die Gemeinnützigkeit entzogen hat. Dazu muss man wissen, dass im Gemeinnützigkeitsrecht es nur sehr wenig Kriterien gibt, die schon sehr eng gefasst sind, was man überhaupt machen darf, wenn man eine gemeinnützige Organisation ist. Das ist schon ziemlich eingegrenzt. Und für politische Arbeit, für Demokratiearbeit ist es noch mal eingegrenzter. Also ist schon ganz, ganz viel Vorsicht geboten, wenn man, und das ist der Grund, weshalb viele Organisationen jetzt da so ein bisschen rumtippeln, wenn man sich politisch äußert. Wir bei Campact haben uns entschieden, uns sozusagen unseren Satzungszweck und die Abgabenordnung zu stretchen und das Risiko einzugehen, weil wir davon überzeugt waren, dass es ein großes Bedürfnis in der Bevölkerung danach gibt, eine Organisation wie uns zu unterstützen. Und natürlich gab es auch einen Moment der Unsicherheit, aber ich muss sagen, es ging uns nie so gut wie heute und wir sind schwarmfinanziert. Wir haben nie öffentliche Gelder bekommen, wir haben nie Geld von Wirtschaftsunternehmen oder Parteien oder sonst wem angenommen. Wir sind wirklich rein schwarmfinanziert und haben inzwischen eine wirklich große Förderinnenbasis und dann noch Menschen, die uns einfach ad hoc spenden, weil sie für eine bestimmte Kampagne brennen, weil sie ein bestimmtes Thema nach vorne bringen wollen. Und die Schwarmfinanzierung ist unsere Versicherung. Das ist unser Netz. Also wir haben 4,2 Millionen UnterstützerInnen, die manchmal nur einen Euro geben. Aber das macht uns so stark und gibt uns Freiheiten, die andere Organisationen nicht so haben.
Jetzt seid ihr ja auch sehr bewusst politisch, ne? Also Finanzwende ja auch. Das ist dann immer so diese Gratwanderung. Ab wann fällt das dann eben aus dieser Gemeinnützigkeitsgeschichte eben heraus? Wie stark wird es parteipolitisch? Ihr klärt ja sehr stark auf darüber, was in einzelnen Gesetzesvorhaben drin ist, wer was gemacht hat und sammelt dann viel Unterschriften, aber eben darunter auch die Aufklärung, warum ihr das Gefühl habt, dass da etwas fehlläuft. Wie ist das Verhältnis von dem, wer bei euch so unterwegs ist, mit dem Aufklären, mit dem Aufbereiten, mit ja dann auch eigentlich ja Demokratiebildung anzubieten, indem ihr Zusammenhänge darstellt, bevor ihr sagt, und deshalb sollte dieses Instrument nicht kommen oder deshalb sollten wir hier Einspruch erheben oder das fordern. Wie würdest du da die Verhältnismäßigkeit bei euch einschätzen und wen erreicht ihr da jeweils mit?
Also wir arbeiten themenorientiert, das heißt immer dann, wenn wir sehen, es gibt gerade eine Option, politisch was zu bewegen, weil vielleicht eine Entscheidung ansteht, dann schauen wir uns genauer an, wie die Verhältnisse sind und wie groß das Wissen ist über dieses Thema. Und wir holen uns ein Mandat. Ich habe eben schon unsere 4,25 Millionen UnterstützerInnen erwähnt. Wir befragen diese UnterstützerInnen regelmäßig, sollen wir dazu eine Kampagne starten. Und wenn wir merken, nee, da gibt es kein Interesse oder es gibt sogar Leute, die sagen, nee, mach das um Gottes Willen nicht, dann gehen wir da auch nicht drauf. Also das ist unsere Mandatierung. Es ist nicht so, dass ich dann da sitze und mir überlege, was mache ich denn morgen, sondern wir fragen wirklich ab. Und durch diesen Datenfundus, den wir da gewinnen, können wir auch gut sehen oder gut abschätzen, wo ist wirklich, ich sage jetzt mal, Musik drin, also wo ist Veränderungswille gerade da? Und das gibt uns einfach eine super Planbarkeit, obwohl wir so schnell sind. Und zu der Frage, wenn wir jetzt einmal entschieden haben, auf ein Thema zu gehen, dann gehen wir sehr tief rein und versuchen eine breite, aber sehr leicht zugängliche Information auch zu liefern für ganz unterschiedliche Menschen. Wir setzen nicht unbedingt Informationen voraus.
Siri, das ganze Spektrum von demokratischem Einmischen umfasst ja auch Demonstrationen. Da gibt es ja manchmal, ne, dass es heißt, ja, jetzt hier in der Straße und so weiter, ist das jetzt eben noch zivilgesellschaftliche Arbeit oder... Es ist ja aber tatsächlich integral anerkannt, dass ich auch zwischen Wahlen die Möglichkeit haben muss, Meinung zu äußern. Also das ist ja, das Kennzeichen eigentlich der Demokratie. Wenn du das nochmal Revue passieren lässt, wie, also jenseits von Demos, das kann ich mir vorstellen, dass die unangenehm sind, wenn man so viele Straßen, also jetzt aus der politischen Seite betrachtet, wenn da viele Menschen in der Straße sind, ist das ja ein deutliches Signal, ich mache gerade nicht so das, was alle gut finden. Aber warum sonst, also die anderen Tätigkeiten, warum wird die Zivilgesellschaft, wir haben das ja neben Wissenschaft und Presse oder Medien, als ganz klare dritte Säule, die aus autokratischen Strategien heraus als erstes mit angegriffen wird. Was hängt da noch dahinter?
Ich glaube, man muss sich kurz nochmal versichern, also was haben Autokraten gegen Zivilgesellschaft? Du hattest schon gesagt, das ist eben diese Möglichkeit der Partizipation, der Artikulation der Bürgerinneninteresse und eben, und das ist wahrscheinlich das Wichtigste, eben dieses Handeln am Kritik, also Einforderung von Verantwortlichkeit beim Regierungshandeln. Das ist, und du hattest es, glaube ich, so schön gesagt, da mischen sich so viele zusammen und die sind so schwer kontrollierbar. Das ist es dann im Kern, was die so unruhig macht. Und du hattest ja gefragt, wann hat das angefangen? Und natürlich auf jeden Fall, also die kleine Anfrage der CDU-CSU ist auf jeden Fall ein Kumulationspunkt. Wir haben das, wir haben uns das quasi so in so einem Zeitstrahl mal angeguckt, also wir haben uns Social Media Accounts angeguckt von Journalistinnen, PolitikerInnen, Parteien und geguckt, wann sprechen die eigentlich über NGOs, wann fangen die an, über Zivilgesellschaft zu sprechen, und dann man sieht, dass da ist erstmal lange nichts und dann auf einmal geht das so hoch und das ist so Anfang 25. Und da sieht man wirklich, und dann guckt man sich an, wer hat das gepostet, ne? Dann sieht man, okay, das ist in erster Linie war das AfD-Netzwerke, diese Portale. Und da sieht man, das ist aber auch schon vorgelagert vor der kleinen Anfrage. Das heißt, man kann sehen, die AfD bereitet das gewissermaßen vor, prägt auch die Sprache, das ist ganz wichtig. Ne? Also wie darüber gesprochen wird, wie diese Konnotationen dann funktionieren, Deep State und so weiter. Und mit der kleinen Anfrage ist das aber eben wirklich so in den Mainstream gewissermaßen geschwemmt worden und kriegt halt noch viel, viel mehr Aufmerksamkeit. Und dann wird das eben so negativ, also es verschiebt sich so quasi von etwas, was wir eigentlich bisher gesellschaftlich immer sehr positiv gesehen haben, ja, auch NGOs, Zivilgesellschaft wird dann versucht, eben in etwas Negatives zu drücken. Und trotzdem müssen wir auch gucken, also es gab diesen Peak Anfang 25, aber das geht eigentlich schon viel, viel länger. Du hattest autoritäres Playbook schon angesprochen. Also ich arbeite seit Jahren zu dem sogenannten Shrinking Civic Space, also wo man sieht, dass das global seit Jahren schon so geht, dass zivilgesellschaftliche Räume systematisch quasi zusammengeschrumpft werden. Überall da, wo autoritäre Politik eben hochkommt, weil das eben eine systematische Strategie von denen ist, Zivilgesellschaft als möglicher Ort von Kritik, als möglicher Ort von Opposition versucht, möglichst mundtot zu machen. Und jetzt ist es, ich habe gerade die kleine Anfrage erwähnt, diese berühmt-berüchtigten 551 Fragen. Wir haben geguckt, war das die erste Anfrage, die erste kleine Anfrage zu diesem Thema? Nein, war es nicht. Nur kam die nicht von der CDU-CSU, sondern die AfD macht das seit Jahren schon. Ne? Also auch da sieht man, dass das, ist, dass das geht schon länger auf jeden Fall und ist auch, man kann das wirklich sagen, dass das ein strategisches Instrument ist, um eben zu diskreditieren und dass das auch über den parlamentarischen Raum hinaus wirkt. Also weil erstmal, ich meine, wer kennt kleine Anfragen? Also man beschäftigt sich damit. Vielleicht jetzt erstmal nicht, aber wir haben eben bei diesen 551 Fragen gesehen, wie sehr das dann auch in die Öffentlichkeit getragen wurde und wie gut das funktioniert hat und wie das von der Welt unter anderem eben auch aufgenommen wurde und dann eben in die breitere Öffentlichkeit gekommen ist.
Es gibt ja auch, also wenn ich das richtig gelesen habe, so typische Themen, die besonders im Fokus stehen, ne? Menschenrechte, Feminismus, progressive Themen, aber dann eben auch Antirassismus-Themen. Mir würde noch Klima tatsächlich einfallen. Also ich habe das Gefühl, das ist so ein richtiger Attraktor für Attacke geworden. Ist das ein Muster, was ihr querbeet beobachtet? Ihr habt ja auch zwischen europäischen Staaten und in den USA mit verglichen.
Ja, also erstmal international sind es ähnliche Themen. Also überall wird quasi Feminismus angegangen. Und das zivile Seenotrettung ist auch so ein Klassiker, die sehr früh auch schon sehr heftig angegangen wurden. Ich glaube, man muss zwei Punkte unterscheiden. Zum einen sehen wir jetzt, dass es wirklich das Zivilgesellschaft als Ganzes pejorativ versucht wird zu besetzen. Also zu sagen, das ist NGOs per se sind etwas Schlechtes. Vorher war das halt eben, na, dann war das, gab es da irgendwie diese, wie wird das genannt, Abschiebe, Anti-Abschiebe-Industrie oder so, ne? Also das bezog sich dann eben zum Beispiel auf die zivile Seenotrettung. Das wurde dann so auf einzelne Bereiche geguckt und mittlerweile weitet sich das quasi und es soll so als Generalangriff auf die Zivilgesellschaft kann man das so sehen.
Und was glaubst du, steckt dahinter? Ist das dieses, wir sollen Angst davor haben, uns aktiv einzumischen, miteinander ins Gespräch zu gehen, also selbst Themen zu setzen, gehört da ja auch dazu, oder eben einzufordern? Also du hast ja auch Verfassung, bestimmte Rechte, die wir haben, ist ja häufig auch ein Ziel, was man anpeilt. Es geht ja gar nicht darum, wir haben uns Frank Fröhlich frei irgendwas ausgedacht, kann man auch machen, aber viele sind ja eigentlich auch so ein bisschen wie Watchdogs unterwegs. Ich war auch so ein bisschen traurig, dass auch die Wissenschaft viel mehr in die Watchdog-Position zunehmend gedrückt wurde, wo man immer sagt, das stimmt aber nicht. Also wenn ihr das macht, dann können wir die Ziele nicht erreichen, obwohl ja eigentlich der Vibe drin wäre zu sagen, wie können wir noch besser unsere Ziele erreichen. Also das war ja ursprünglich mal das, wofür wir angetreten sind. Aber dieses...
Ich wollte nur, ja, bitte. Weil du den Bereich der Klimaproteste angesprochen hatte, das ist tatsächlich etwas, was wir auch vorher schon gesehen haben. Auch da haben wir mal reingeguckt in die kleinen Anfragen. Die kann man so gut analysieren, weil die lassen sich so leicht runterladen. Und geschaut, wie wird das gelabelt? Und wann bricht das? Und so. Und das ist... Das fängt an mit Fridays for Future, das fängt mit 19 schon an und da wird das dann erstmal so, naja gut, das sind halt Kinder, sind dumme Kinder und die wollen eigentlich eine Schule schwänzen. Das ist ja noch ein Narrativ, da kannst du sagen, okay gut, kann man vielleicht noch mit leben und dann steigert sich das gewissermaßen und dann am Ende haben wir Klimaterrorismus und das ist halt eine ganz andere Kategorie. Und weil du gefragt hattest, also das steht ganz, ganz massiv auf jeden Fall auch im Fokus, hat natürlich auch viel mit der letzten Generation, also mit der Wahl der neuen Protestform des zivilen Ungehorsams zu tun, Extinction Rebellion, letzte Generation, die ja wirklich auch so ein Aufreger waren und die sich damit durch sehr gut, muss man irgendwie sagen, also diese Empörungswelle auch gut, die AfD konnte das auf jeden Fall gut ausnutzen und gut polarisieren.
Und Astrid, wenn du nochmal guckst in die Themen, auch welche ihr jetzt so auswählt, weil ihr die in der Community ja auch rückgespielt bekommt, ist das wie so ein Seismograf dafür auch, was Menschen das Gefühl haben, rutscht uns gerade weg, findet nicht genug Aufmerksamkeit und kannst du da erkennen, wie vielleicht Themen nach oben gekommen sind oder sich verändert haben in den letzten Jahren?
Was ich auf jeden Fall sehr stark beobachte, ist, dass neben Themen, die jetzt vielleicht meine persönliche Betroffenheit noch machen, das Thema Bewahrung unserer Demokratie, Schutz unserer Demokratie vor einer Partei, die die Demokratie abschaffen möchte, dass das wahnsinnig wichtig geworden ist. Und ich würde sehr gerne auf diesen Punkt, warum machen die das eigentlich, nochmal eingehen. Wir hatten jetzt schon gesagt, es ist so ein bisschen autoritäres Playbook, da ist so ein System hinter, weil Zivilgesellschaft so eine amorphe Masse ist und man die nicht gut beherrschen kann im wahrsten Sinne des Wortes. Es hat aber noch andere Aspekte aus meiner Sicht, die so ein bisschen darunter oder daneben gelagert sind, die aber für das Verständnis dieses Diskurses, in dem wir da gerade gefangen sind, glaube ich, wichtig sind. Das eine ist, wir führen so Ablenkungsdebatten. Mhm. Also es bräuchte eigentlich Lösungen. Wir haben Probleme genug, so, ne? Wo können wir uns, glaube ich, drauf verständigen. Und es bräuchte Lösungen. Und oft gibt es die Lösung auch. Aber was fehlt, ist der Lösungsmut, sozusagen der letzte Meter, um das, was da ist oder was an Optionen wäre, überhaupt zu machen. Und statt über die nötigen Lösungen zu reden, werden Debatten geführt, die irgendwie so Scheindebatten sind. Also wir lösen jetzt sozusagen Ölpreiskrise 1979, die lösen wir jetzt gerade wieder. Wir hätten ja Optionen ohne Ne? Aber darüber wird dann wieder debattiert. Und auf einem ähnlichen Level sehe ich auch diese Scheindebatten, simulierte Debatten rund ums Thema Zivilgesellschaft, dass die irgendwie delegitimiert werden müssen oder dass die defunded werden müssen. Und da spielt für mich noch sehr stark mit rein, das, was man so unter dem allgemeinen Begriff Astroturfing kennt. Also für diejenigen, die es vielleicht gerade nicht so präsent haben, diese Methode, zivilgesellschaftliche Organisationen zu erfinden, um denen Aufträge zu geben, die nach außen sprechen zu lassen und so den Eindruck zu erzeugen, dass hier gar nicht Zivilgesellschaft gegen Markt oder Zivilgesellschaft gegen Politik steht, sondern dass die Zivilgesellschaft untereinander in einem Dissens sei. Das ist etwas, was wir vor allen Dingen aus den USA kennen. Die Koch Brothers waren da super gut drin, zivilgesellschaftliche Organisationen zu erfinden und auch Teile von Wissenschaft zu kaufen oder da rein zu investieren, wie sie es genannt hätten. Und wir haben das seit einiger Zeit auch in Deutschland. Hier gibt es zum Beispiel die Initiative Transparente Demokratie. Klingt jetzt erstmal nach, boah, super, ne? Transparente Demokratie, wer kann denn da was gegen haben? Und wenn man sich dann anschaut, wer sind denn die Köpfe dahinter, dann sieht man, das sind Leute von Bayer, von der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, Christina Schröder, die R21 mitgegründet hat, war Gründungsmitglied, die ist inzwischen von der Webseite wieder verschwunden. Es sind alte CDU und FDPler und die geben selbst keinen Aufschluss darüber, wie sie sich finanzieren, fordern aber massive Transparenz von der angeblich so intransparenten Zivilgesellschaft. Klassisches Astroturfing, also keine zivilgesellschaftliche Organisation in dem Sinne, ne, wie wir es verstehen würden. Und der dritte Punkt für mich ist, so etwas, worauf wir, glaube ich, als zivilgesellschaftliche Organisation super gerne reinfallen. Schon vor ungefähr 10 Jahren gab es ja diese Publikation mit rechten Reden. Haben vielleicht viele von euch gelesen. Und unter anderem war eine These, wenn man den Diskurs der liberalen Gesellschaft angreift, wenn man da nur so genug stichelt, dann gibt es sofort eine Reaktion, Reizreaktionsschema. Und ich glaube, dass dieses System, was natürlich dann durch Social Media nochmal besser funktioniert, weil ihr wisst alle, ne, Engagement ist auch Widerspruch. Jede Reaktion ist erstmal Engagement. Das spült die Themen nach oben. Wir simulieren eine Themensalienz, die nicht da ist, die aber dadurch, dass sozusagen durch diesen simulierten Diskurs, durch die simulierte Reichweite, durch die simulierte Empörung, bekommt sie plötzlich eine Salienz, um die Politik sich kümmert. Plötzlich wird es ein politisches Thema. Wir müssen uns mal dringend mit der Zivilgesellschaft beschäftigen. Nein, I dare doubt. Vielleicht bekommen die doch irgendwie zu viel Geld. Oder wir müssen mal schauen, der Steuerzahler wird da auch immer gern genannt in dem Zusammenhang. Ich werde da immer misstrauisch, wenn plötzlich der Steuerzahler, der darf die nicht finanzieren. Der Steuerzahler, Herrgott nochmal, der finanziert auch sonst alles Mögliche, was er selbst nicht gut findet. Der Radfahrer finanziert die Autobahnen mit, jemand, der keine schulpflichtigen Kinder hat, noch die Schulen. Aber dann plötzlich taucht er auf. Das können wir dem Steuerzahler nicht zumuten, dass er eine Kulturinstitution unterstützt. Und ich finde das wirklich wichtig, sich das deutlich zu machen, dass es hat verschiedene Ebenen, ne? Es sind verschiedene Layer, aber es ist trotzdem ein kohärentes System, das sich ergibt und dass es dann für die einzelne zivilgesellschaftliche Organisation so schwierig macht, damit umzugehen. In den prekären Verhältnissen, die du, Siri, geschildert hast, mit dieser Komplexität umzugehen, wenn man doch eigentlich nur seine Arbeit machen möchte.
Ich würde euch gerne nochmal fragen, weil es wird ja auch umgedreht, ne? Also die Arbeit jetzt hinzugucken, wo kippt es ins Rechtsextreme, wo müsste man eben tatsächlich auch mal ein Verbotsverfahren eventuell ansetzen und sowas. Das wird ja im Grunde genommen mit ähnlichen Argumenten ins Feld geführt, aber dabei eine andere Basis. Also hat ja tatsächlich eine verfassungsrechtliche Basis und man kann es rückführen auf bestimmte auch Rechtsprinzipien und bestimmte Umgangsformen. Was ja wichtig ist in der Art, wie es kippt, ist auch diese Entmenschlichung, ne? Also dass man schon auch aufpassen kann, welche Kommunikationsstrategien schwingen da mit, ist meistens auch ein relativ guter Indikator, ob das jetzt noch was ist, was das Gemeinwohl im Sinn hat oder ob das etwas ist, was eher vielleicht diese Spaltung und dieses Auseinandertreiben im Sinn hat. Wie würdest du Also was würdest du an die Hand geben, um zu sagen, passt auf, wo kippt es? Also wo wird im Grunde genommen dieser Vorwurf der Zivilgesellschaft, der Meinungsfreiheit, einen Riegel vorzusetzen? Wo wird das eben von den Kräften auch missbraucht, um zu sagen, ich halte mich an keine Regel mehr, ich gehe auch über die Umgangsform hinaus, um tatsächlich andere Ideen salonfähiger zu machen? Also inklusive ja der Plattform, ich nenne sie jetzt mal NEOS, Apollo News und so weiter, die ja auch in der Art, wie sie Bericht erstatten, sich nicht mehr an journalistische Kriterien beispielsweise halten. Das heißt, so eine Rückbindung an Umgangsformen war für mich immer ein Kriterium in all den drei Sektoren, die jetzt angegriffen werden, also in der Zivilgesellschaft, in der Wissenschaft, als auch in der Presse, dass man so eine Art Code of Conduct hat, dass man eine Idee darüber hat, wie ist eine angemessene Form, diese Sachen in die Welt zu bringen? Und ich finde, die wird sehr brutal in Frage gestellt, im Sinne von Aggressivität und tatsächlich ja auch Angst auslösen sollend. Oder wie würdest du da drauf schauen und dann eben auch mal ein paar Tipps geben in solchen Auseinandersetzungen, dass das nicht das Gleiche ist, sondern man da durchaus Unterschiede eben auch aufzeigen kann?
Also Thema Sprache, ich hatte ja eben schon kurz gesagt, auf einmal wird da jemand als Klimaterrorist betitelt. Ja, das ist ja in der Tat eine sprachliche Eskalation. Ja. Also es ist ja keine Terroristen, das ist ja Quatsch. Und ich weiß nicht genau, ob ich deine Frage richtig verstanden habe, wo man da irgendwie, also ab wann es kippt. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall schon vom Tisch gekippt. Also wenn ich jemanden als Terrorist bezeichne.
Und wenn, also ich suche so ein bisschen nach dem, wir können auch gleich nochmal in die Punkte, die waren mir sehr wichtig und ich glaube, das ist für alle wichtig, was machen wir jetzt damit, ne? Also wie kann sich Zivilgesellschaft jetzt eben mobilisieren und dagegen werden? Jetzt war ich so ein bisschen beim direkten Gespräch, also welche Argumente würdest du eben mitnehmen, wenn jemand sagt, ja wieso, aber die gehen ja mit der AfD jetzt auch so um oder die gehen ja mit dem Verein auch so um? Da gibt es ja durchaus Unterschiede, eben zu sagen, wann ist es auch legitim, etwas mal in Frage zu stellen, was eine Organisation vorempfindet und wie kann man darüber das Gespräch suchen, weil das ja so schwer gemacht wurde. Und da war ich so ein bisschen auf der Suche, sind das nicht grundlegende Standards, so Pressekodex gibt es ja tatsächlich auch, ne? In der Wissenschaft sowas wie Peer Review, dass ich wirklich mir eine Mühe gebe zu sagen, wie bin ich zu diesem Erkenntnisstand gekommen und kann man das vielleicht sogar durch ein nächstes Experiment nochmal nachmachen, also ne? Diese Duplizieridee und diese Transparenz darüber, wie ich da angekommen bin und bei Zivilgesellschaft, ich deshalb das Gemeinnützige fasst das so in Rechtsform, dass du das darlegen musst, aber ich hatte den Eindruck, gab es auch so wie so eine Art Code of Conduct, es gibt ja auch die Initiative Transparente Zivilgesellschaft, nicht Demokratie, ja. Die durchaus sehr von alleine angetreten ist, genau dem halt etwas anzubieten, damit das Vertrauen in die Art und Weise, wie Dinge gemacht wird, gestärkt wird. Und ich habe schon den Eindruck, dass wenn ich so überlege, was ist ein gemeinsamer Nenner, wie wir diese drei Instanzen verteidigen können, dass das etwas sein könnte. Oder meinst du, das läuft fehl? Oder was habt ihr da für Erfahrungen vielleicht im Feld auch gemacht?
Also die Initiative ist auf jeden Fall eine sehr lobenswerte und eine gute Initiative. Es sind noch zu wenig Organisationen drin. Ich glaube, es sind seit 2000 oder so. Das ist bei, also ist noch ein bisschen Luft nach oben bei 650.000 Vereinen in Deutschland. Aber jeder Verein hat eine Satzung. Ja? Da kann man zum Beispiel auch sich sehr gerne was reinschreiben. Sowas wie, wir haben die und die Werte. Ja? Und wir wollen, man kann auch für sich so ein Kontakt setzen, wie wir eigentlich miteinander umgehen wollen. Und das ist sicherlich auch hilfreich, also auch so ein bisschen zur Selbstverständigung im Verein selber oder in der Organisation, in der man selber ist. Ja, also zum einen nach innen, wie aber nach außen. Also nach innen uns selber einmal noch mal kurz zu verselbstständigen darüber, was sind unsere Werte, wie das auch vielleicht mit dem Satzungszweck zu vereinbaren ist, beziehungsweise warum das ja sehr oft miteinander zusammenhängt, wie zum Beispiel jetzt Klimagerechtigkeit oder so. Aber eben auch nach außen zu sagen, okay, das sind unsere Werte, denn wir stehen für eine freie Gesellschaft. Im Zweifel auch, um irgendwie einen Mensch, der dann da rein will und das aber vielleicht nicht hat, davon auch abzubringen, dass er dann überhaupt in den Verein geht. Also das ist so aus der Vereinsmeierei heraus ist auf jeden Fall immer in die Satzung eine Möglichkeit, da was zu tun, beziehungsweise sich selber halt irgendwie ein paar Leitlinien zu geben.
Ja, manchmal einfach zu zeigen, ne, das Grundgesetz ist jetzt keine linksradikale Schrift, selbst wenn es zwischendurch so ausgelegt wird. Ihr habt bei Campag aber so ein paar Tipps jetzt auch rausgegeben. Wie kann Zivilgesellschaft sich ja diesem Trend wappnen? Möchtest du uns da mal einmal mitnehmen?
Ja, wobei ich sagen möchte, Zivilgesellschaft hat überhaupt nichts falsch gemacht, ne? Also ja. Ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass Zivilgesellschaft jetzt irgendwie das Problem wäre, sondern wir haben ja jetzt in den letzten Minuten Zeit damit verbracht zu schildern, von woher das kommt und wie interessengeleitet die Situation ist, in der wir gerade stecken als Zivilgesellschaft. Deshalb würde ich das vorweggeschickt sagen, es sind verschiedene Sachen, die es braucht. Ich habe gar kein Problem mit Streit oder Debatte. Ich finde, das geht in die falsche Richtung, wenn man sagt, oh, das wollen wir gar nicht. Wir brauchen die kritische Auseinandersetzung, aber was wir, glaube ich, brauchen, ist wieder eine Form von Kritikfähigkeit und eine Neugierde auf das Argument des anderen. Also so ein Zuhören, ist da vielleicht was Spannendes drin? Das klingt erstmal total bescheuert, was der sagt, aber irgendwie, vielleicht finde ich was, wenn ich mich einen Moment damit beschäftige und auch da wieder nicht Reizreaktion habe. Und das sage ich als eine Organisation, von der ich weiß, dass wir total zuspitzen, aber, weil wir jetzt gerade von Code of Conduct oder so sprachen, faktenbasiert. Das steht in unserer Mission, also faktenbasiert wollen wir das machen, nicht irgendeinen Quatsch erfinden. Und wenn wir jetzt darüber reden, wie kommen wir raus aus dieser Misere und vorweggeschickt, dass Zivilgesellschaft gar nicht das Problem ist, weil die macht ganz viel Großartiges, dann würde ich sagen, es braucht Allianzen für unsere Verfassung. Wo sind denn die Wirtschaftsverbände, die sagen, Demokratie geil, Grundgesetz ultra, ja? Genau da will ich hin, weil das ermöglicht mir meine Grundlage als Unternehmen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Davon gibt es einzelne, aber es gibt zu wenig. Und es gibt auch Opportunisten, die sagen, na, wer weiß, wenn jetzt die AfD an die Macht kommt, da wollen wir uns mal lieber mit denen zumindest mal schon mal neutral stellen. Man weiß ja nie, was kommt. Und das ist nicht der Mut, den wir brauchen. Und ich wünsche mir natürlich Solidarität und auch unter der Zivilgesellschaft, untereinander, dass man, wenn man merkt, eine Organisation wird angegriffen, dass es Unterstützung gibt und dass es finanzielle Unterstützung, das kann Know-how-Unterstützung sein. Wir als Campact haben verschiedene Fonds, die wir mit unterstützen für Initiativen, die in schwierige Lagen kommen, die plötzlich da vor der Situation stehen, dass sie ein Sicherheitskonzept brauchen oder eine Rechtsberatung. Das ist alles schön und gut und das ist alles wichtig. Aber es braucht die Allianzen auch auf der Ebene der demokratischen Parteien. Wenn ich jetzt darüber rede, wie es weitergeht, dann mache ich das vor dem Hintergrund, dass gerade Demokratie leben abgesägt wird. Ich mache das vor dem Hintergrund, dass die Möglichkeiten der Aarhus-Konvention eingeschränkt werden. Ich mache das vor dem Hintergrund, dass die Stelle, die sich gegen SLAPP-Klagen wenden soll, dass denen die Mittel gekürzt wurden. Das heißt, wir haben einen ganzen Strauß an staatlichen Maßnahmen, die weggehen von den Normen, die wir im Grundgesetz haben, hin zu Maßnahmen, die es erschweren, Demokratiearbeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu machen. Und deshalb ist die Frage nicht, was kann Zivilgesellschaft für dich tun, sondern was kannst du für die Zivilgesellschaft tun?
Und das Zusammenspiel ist ja wichtig, ne? Also die Aarhus-Convention, die du genannt hast, ist ja das Recht von Menschen, Zugang zu Umweltdaten zu bekommen. Und das ist in Europa eigentlich eine Riesenerrungenschaft gewesen, dass es tatsächlich diese Transparenzpflicht gibt, zumindest von öffentlichen Stellen, damit ich weiß, wie bin ich beeinflusst durch eben bestimmte Entwicklungen. Und die SLAPP-Klagen sind natürlich große Portemonnaies, hauen sehr stark auf kleinere Akteure drauf, um die Einschüchterung voranzuziehen, ne? Und zu sagen, ja, willst du dich jetzt wirklich noch trauen, weiterzumachen? Und da kommt ja auch diese Ungleichheit vorm Recht sehr deutlich raus. Und deshalb sind ja diese Instanzen anzubieten, damit diejenigen, die nicht so dicke Portemonnaies haben und die kleinere Zugänge sozusagen haben zu den Datensätzen und sich nicht mit dieser Lautstärke wie milliardärsgeförderte Online-Plattformen zu Wort melden können, dass es da eben ein Recht auf Zugang zu Informationen etc. eben gibt oder eben Rechtsverteidigung oder Beistand. Das sind ja im Grunde genommen diese tiefdemokratischen Prinzipien. Ist es das, warum das auch so attraktiv ist, das zu delegitimieren? Und läuft das immer parallel? Also dieses Zurückbauen auch der Instanzen, die das unterstützen können und dieses Trau dich nicht, Also das ist ja auch, Individuen werden ja auch massiv angegangen. Haben wir morgen ja Hate Aid ja auch noch, die berichten davon, wie sie ganz persönlich eben bis in die Familie davon betroffen sind. Ist dieses Zusammenspiel zwischen Institutionen und Einschüchterung, ist das auch ein Muster, was ihr überall beobachtet, Siri?
Auf jeden Fall. Ich würde vielleicht aber vorab nochmal, du hast absolut recht mit der, wir brauchen möglichst breite Koalitionen und auch nicht nur Zivilgesellschaft, also innerhalb der Zivilgesellschaften, sondern darüber hinaus Wirtschaft zum Beispiel. Aber wir dürfen uns selber auch nicht aus der Verantwortung nehmen. Das heißt, wir müssen auch so in dem Sinne, frag, was du für die Zivilgesellschaft machen kannst, geh ins Engagement, überlegt alle, was ihr machen könnt, inwiefern man welche, die ganze Zivilgesellschaft fußt auf Gabestrukturen, also sprich auf ein Geschenk, das kann Zeit geschenkt, das kann Geld gespendet, also deine Spende sein, oder eben das Engagement, das ist die Zeitspende oder auch Sachspende. Und jeder von uns sollte als Bürgerin überlegen, was kann ich geben, so, ne? Kann ich spenden oder kann ich ins freiwillige Engagement gehen, um zum einen das eben vielleicht abzufedern, wenn öffentliche Förderung finanziert wird, weil ich glaube, wir auch in Deutschland tatsächlich bisher noch das Problem haben, dass wir irgendwie denken, Demokratieförderung, Demokratiebildung sei staatliche, eine rein staatliche Aufgabe, das müsste halt irgendwo in den Schulen passieren oder so, keine Ahnung. Aber das kann ja nicht nur Aufgabe von irgendwelchen PolitikerInnen sein, das müsste ja unsere Aufgabe sein. Und aus diesem Impetus heraus müssten wir halt überlegen, wo können wir etwas geben? Und jeder kann ja ein bisschen geben. Und das ist insbesondere, also dieses Crowdfunding, ja, wenn jeder von uns ein bisschen was gibt, dann ist das sehr, sehr viel. Und dann, wir haben über 13 Milliarden Euro im Jahr, die gespendet werden. Das meiste davon geht in die Zivilgesellschaft. Wenn wir das mal gegen Demokratie leben sehen, dann sagen wir können das schaffen. Also es wäre natürlich total fatal. Ich will nicht dafür votieren, dass dieses Projekt zusammengestrichen wird. Aber mein Punkt ist, das Potenzial von uns allen, wenn wir zusammenhalten, ist halt noch viel, viel größer. Und da brauchen wir, glaube ich, auch noch mal eine breitere Diskussion drüber, zu sagen, ja, wir müssen Zivilgesellschaft jetzt stärken, wir müssen ihr Aufmerksamkeit geben und quasi alles, was wir haben, und rein in die demokratiebildenden, demokratiefördernden Organisationen unterstützen.
Ich spiele noch mal zu dir zurück, Astrid. Also die proaktive Strategie. Ne? Also nicht erst zu warten, nicht dieses vorauseilende Gehorsam, was du gesagt hast. Wer weiß, wenn die drankommen, will man sich jetzt mit denen das nicht ungemütlich machen. Bündnisse mit der Privatwirtschaft, ne? Unerwartete Allianzen im Grunde genommen, weil typischerweise setzen wir die ja immer an andere Ecken in dem Dreieck der gesellschaftlichen Kooperation. Dann aber auch gute Themen mit Alltagsbezug und in die Lebensumstände rein. Das würde dieses Engagement eben vor Ort auch mit nennen. Physische Präsenz habt ihr genannt. Hast du da für uns nochmal so zwei, drei vielleicht gute Beispiele?
Für physische Präsenz meinst du?
Ja, und wo solche Einmischungen mit, dass die Themen erkennen, also die gute Themen setzen, Alltagsrelevanz entfalten und vielleicht mit physischer Präsenz. Also in einigen Kommunen gelingt es ja dann tatsächlich auch, Wahlstimmen wieder zurückzuholen, indem vor Ort tatsächlich gut politisch gearbeitet wird. Ist das sowas, was dir vorschwebt, und hattest du da ein Beispiel? Oder würdest du sagen, das geht auch online in der Art, wie wir mobilisieren und miteinander sprechen?
Es geht auch auf jeden Fall online, das ist gar nicht der Punkt. Ich glaube, es ist eher die Frage, wenn wir von guter politischer Arbeit oder gut der Umsetzung guter Themen reden, dann reden wir wieder so ein bisschen darüber, dass Zivilgesellschaft sich irgendwie beweisen muss. Das ist doch was Gutes. Die machen, guck doch mal, was die alles machen. Und ich finde, dass das ein wesentlicher Faktor ist. Aber ich will wirklich nicht diejenigen von der Verantwortungsangel, vom Verantwortungshaken lassen, die es den Menschen vor Ort so schwer machen. Natürlich gibt es ganz viele großartigste Initiativen, die unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen lokal arbeiten und versuchen, in ihrer Kommune was aufrechtzuerhalten und reinzugehen in die Räume, wo Leere ist, wo sich Staat zurückgezogen hat und wo dann Freiwillige reingehen, um diesen Raum wieder zu füllen und ihn demokratisch zu füllen. Also dieser Rückzug des Staates auf einer ganz, ganz großen Fläche, rauszugehen aus demokratischer Infrastruktur, um Geld zu sparen, der rächt sich in dem Moment, in dem eine andere Entität vielleicht so einen utopischen, scheinbar utopischen Gegenentwurf hat und reingeht und sich kümmert und tut und macht. Und in dieser Zangenbewegung zwischen diesem leeren Raum, der entstanden ist, weil sich Staat zurückgezogen hat, und dieser scheinbar einfachen, lösungsorientierten Gegenutopie der Rechten, da sitzt die Zivilgesellschaft und versucht, die Räume für die Demokratie wieder zu weiten. Und ich glaube, die können wirklich, so wie Siri gerade so wunderbar gesagt hat, alles brauchen für jeden, dem das ein Anliegen ist, so frei zu leben, wie wir es jetzt können. Ist das eigentlich die Kernaufgabe?
Ich nehme als Abschluss mit, wenn noch irgendwer legitimierendes Futter braucht. Es gibt jetzt aus der EU den Democracy Resilience Shield. Ich wünsche mir, dass wir sowas in Deutschland mal thematisieren würden. Es ist auch auf Deutsch inzwischen alles erschienen auf der Webseite, die genau das sagen. Demokratie muss verteidigt werden. Und genau auf diese drei Säulen, freie Presse, freie Meinung und freies Einmischen und eben freie Wissenschaft, hinweisen und auch zeigen, wie der Druck aufgebaut wird und eben zeigen, dass es sowohl mit finanzieller Unterstützung, aber eben auch in der Art, dass wir aufpassen, wie wir drüber sprechen, nicht in diese Defensivlage kommen. Und ganz zum Schluss habe ich jetzt stellvertretend noch für André Lösekamp, liebe Grüße an JEDI, eine neue Initiative mitgebracht, Make Europe Great Again. Ihr könnt euch alle über das Cap in die eine oder andere Richtung orientieren. Es ist aber eine Initiative, europegreatagain.org, wo man nicht nur die Mützen bestellen kann, sondern ab Juni tatsächlich überall gesucht wird. Man kann selber sagen, welche Themen möchte man denn gerne oder Frau, dass die EU sie priorisieren soll und worauf tatsächlich politische Aufmerksamkeit gelegt werden sollte. Und es soll Townhall-Meetings geben etc., damit wir das Ganze nicht nur national, sondern auch europäisch setzen. Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, Europa ist das Nächste, was jetzt angezündet wird. Also nicht nur mit dem Bürokratie, sondern ist ja auch eine integrale Strategie der autoritären Seite, gerade aus den USA, zu sagen, hey, national ist doch viel super, besser, toller. Und wir hören das ja auch in den ganzen Vorträgen, dass das für die Tech-Bros die einzige Instanz ist, um mal ein bisschen dagegen zu halten und überhaupt eben ein Gegengewicht leisten zu können. Deshalb lasst uns das Europäische gleich mitdenken bei diesem Thema. Sehr herzlichen Dank, dass ihr da wart und ganz, ganz viel Spaß auf den weiteren Diskussionen. Applaus